Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Ja, das ist ein neuer Stammtisch hier. Heute zusammen mit Felix von Reformiert. Natürlich, und der Luca vom RefLab und ich bin der Andreas, auch von RefLab. Und uns fiel auf, dass in diesen Tagen eigentlich die Tempel der Lebendigkeit irgendwie den Ort gewechselt haben. Weil, wenn man sich mal anguckt, was zurzeit in den Baumärkten los ist, alle Leute pilgern in die Baumärkte. Warum? Sie statten sich aus, sie rüsten auf, sie erneuern, sie kaufen Zeugs für ihre Gärten. Gärten ohne Ende. Wir sind am Gärtnern wie die Weltmeister.
Und Baumärkte sind ja systemrelevant, haben wir ja gewusst. Während der Pandemie sind sie die ganze Zeit offen gewesen, zusammen mit Apotheken. Also es muss irgendwie etwas wichtig sein, obwohl ich es immer ein bisschen so spiessig und ein bisschen, ich habe keinen grünen Daumen, ich sage es schon von Anfang an.
Weißt du, hast...
Nein, also wirklich, Garten ist jetzt bei uns externalisiert, bei meiner Frau und meiner Tochter. Die sind tatsächlich letzte Woche Erde einkaufen und so. Ich tue sie dann schon schleppen von A nach B. Aber du im Garten, nein.
Also ich finde Gärten super, um mich drin aufhalten. Ich hatte das Glück, gehabt, in so einem wilden Pfarrhausgarten aufzuwachsen. Und Pfarrhausgärten sind ja auch ein Thema für sich, wenn wir gerade so anfangen wollen. Weil ich glaube, bis hin zu Gemeindekonflikt kann es geben, wenn man findet, Pfarrer oder Pfarrer pflegt den Garten nicht genug so oder so. Und wir sind auf der wilden Seite gsi und das ist super gsi. Also wir haben das Pony vom Nachbar hat dürfen drin die Weide haben und wir mussten nie das Gras schneiden, weil das der Nachbar gemacht hat, weil er Heu für das Pony gebraucht hat. Und ich konnte mich da vertun und riesige Bäume, also wunderbar.
Also grossartig.
Also gross. Also gut, das ist so, wie der Christbaum ist ja auch immer grösser. Aber so in meiner Kinderperspektive ist der riesig gewesen.
Wirklich okay. Riesig.
So, und ich habe mal fast nicht mehr heim gefunden zum Mittag aus dem grossen
Garten. Aus dem Garten, also. Das tut ein bisschen nach...
Irrgarten.
Ja, Irrgarten, ja. Oder zumindest... Alice im Wunderland,
weißt du? Ja, ja.
Wo du verloren gehst im
Gras höher als ich. Und ja, genau. Ja. Also aber der grosse Frust muss ich jetzt noch erzählen. Das ist so, ich habe ein schwieriges Verhältnis. Also ich habe ein bisschen Militär gemacht und so, was man muss. Aber mein schwieriges Verhältnis zum Militär kann ich vielleicht noch kurz erklären, so aus psychohygienischen Gründen. Ich habe mit meinem Bruder ein Biotop in unserem Garten wollen, machen. Und haben das in schwerster Arbeit angefangen rauszuschaufeln. Dann sind wir aber in die Ferien, wo das Biotop erst so zu hell, also ich weiß nicht, ob das etwas wurde wäre daraus. Aber wir haben uns das so vorgestellt, dass wir dann dort einen Teich machen und frisch und so. Genau, und dann kommen wir aus der Ferien zurück und nachher hat das Militär eine Übung gehabt und dort den Schützengraben ausgehoben daraus. Und unsere ganze Vorarbeit war zur Sau gewesen.
Aber wieso ist das Militär?
Da brauche ich immer noch, ja, das darf man doch.
Ah, darf
das
man
ist
überall?
Ja ein halb öffentlicher Raum, ja klar.
Ey, wie krass.
Krass,
ein Garten wird verwandelt in Schützengraben.
Ja, oder ich weiß auch nicht. Einfach
Blatt. Übungsfeld.
Übungsfeld. Also nicht schlimm, nicht schlimm. Die haben wahrscheinlich gedacht, da hat es schon ein Loch. Wahrscheinlich haben sie es nur gut gemeint.
Also, das finde ich jetzt total interessant. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, okay. Geerdet zu sein und sich schön in die Erde einzubuddeln. Und die eine finde ich irgendwie schrecklich, jetzt gerade angesichts des Krieges. Ja. Aber Garten, ihr Lieben, das ist doch nur wirklich so eine Erdverbundenheit, die uns doch allen gut tut. Ich dachte ja zunächst mal, das ist jetzt mal wirklich hier aus der Stadt Zürich von RefLab so ein Thema für die Landbevölkerung. Weil ich finde, die haben nochmal einen anderen Bezug dazu. Also so diese romantisierende Vorstellung vom Garten, natürlich, das mag jeder, aber wenn du auf dem Land bist, also ich komme auch vom Land, ich bin so ein richtiges Landei, und wenn du dann so die Nutzgärten und so die größeren und wenn du siehst, wie da gearbeitet wird, wie die Leute sich da echt reinhängen, was es auch bedeutet, wirklich eigenen Salat zu züchten und eigene Blumen und das dann auch alles zu genießen, da geht manche romantische Vorstellung, die viele vom Garten haben, die geht da schon flöten, also ich finde, das ist irgendwie jetzt mal was so richtig für Leute, die nicht so urban sind. Obwohl es natürlich Urban Gardening auch gibt.
Ja, also ich glaube, das ist schon längstens übergesprungen. Also ich glaube, Schrebergärten sind sehr trendy, ist so meine Wahrnehmung. Also sehr viele Familien, die ich kenne, haben einen oder träumen zumindest von einem, weil gerade in Zürich musst du dich so auf Wartelisten setzen, dass du einen Schrebergarten bekommst und vielleicht hast du Glück und darfst über den Sommer mal einen hüten. Und so.
Neuer Luxus, es ist nicht mehr die Wohnung ja, im Seefeld, sondern ja. Der Schrebergarten.
Ja, oder es hat einen Zusammenhang, dass man halt merkt, dass man relativ eng wohnt und den Ausgleich sucht. Und das finde ich, das ist wie... Also das hat man ja vorher, das finde ich ja faszinierend, dass das so ganze Communities oder ganze Grossfamilien, das finde ich super, am Friesenberg oben oder so, wenn es da so fein schmeckt am Sonntagnachmittag, weil jeder seinen Grill hat und so. Das ist ja vorher schon so gewesen, aber jetzt kommt wie ein, jetzt, ja, ich weiß nicht, ob das soziologisch jetzt aufgeht, aber wie eine andere Schicht auch noch dort an und entdeckt den Schrebergarten, habe ich das Gefühl. Und für viele ist natürlich, also wenn du keinen Balkon hast in der Wohnung und an der Autobahn wohnst, dann ist es doch schön, hast du den Schrebergarten am Jütliberg oben.
Und sind die, denkst du, sind die bunt durchgemischt? Also ist so Mittelschicht oder ist sehr...
Also die Nationalflaggen anzuschauen, sind sehr bunt durchgemischt. Okay. Ja,
genau. Also mein Vater, der ist ja, der ist ja Bauer gewesen, ursprünglich, und hat er andere, also hat er dann ihre Fabrik geschafft und dort war er Maschinenführer gewesen. Aber das Bauersein hat er eben im Schrebergarten ausgelebt. Und also, da sind wir, also jedes Wochenende haben wir gewusst, also mein Vater ist dort platziert. Also spätestens so ab April, Mai bis so September, Oktober haben wir gewusst, wenn du essen willst, aus Jugendlichen gerade. Also er grilliert, es gibt Salat, also das wichtigste Gemüse hat er gepflegt. Und also ich bin schon geholfen, aber weißt du, nach 2-3 Stunden, wo du da in der Erde umgraben, habe ich den Shooter schon ein bisschen attraktiver gefunden.
Ja, und es ist eben lustig, dass ja, das ist ja so eine Kombination aus offensichtlich, also sicher Freiheitsgefühl im Sinne von der eigenen Garten haben. Und aber es gibt ja kaum etwas Normierteres als ein Schrebergarten. Ja. Also wenn man da nur schon die Hausordnung oder die Gartenordnung liest mit den 265 Absätzen, das ist ja wirklich krass, wirklich.
Also man hat das Gefühl, sie sind wie die EU auf dem Schrebergarten, also von der Nationalität her, aber auch von der Reglementierung. Du hast vorhin hast im Vorsprechen eine tolle Geschichte erzählt, hast du auch darüber geschrieben, mal, über die Reglementierungen?
Oder? Ja, also als ich noch zu Winterthur beim Landbot gearbeitet habe, hat man ja einmal so die Geschichten, die einem begleitet, wo man merkt, man schreibt einen Artikel und nachher schreibt man irgendwie 20 Folgeartikel. Und einer war eben, wo ich über einen Leitfaden, wo die Stadt hat wollen, durchsetzen in den Schrebergärten. Und das ist so der Klassiker, dass irgendjemand in der Verwaltung sich das ausdenkt, wie das aussehen sollte. Alle Häuschen blau, alle gleich gross, alle mit gleichem Abstand und so. Und so sich der geordnete, schöne Schrebergarten vorstellt und das in so eine Verordnung gießt. Und dann geht das raus und dann kommt wirklich der krasse Aufschrei, weil eben der Garten ist eben auch Freiheit, ist eben auch trotz aller Reglementierung Ausdruck von der Individualität und man hat die Handarbeit, den Anbau gemacht bei dem Häuschen und hat es doch extra rot gestrichen und so und das ist wirklich, also das ist eine Rebellion gewesen, wo dann sogar die Stadt hat die Hälfte zurücknehmen von dem Reglement, aber ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, müssen wir mal schauen.
Also das ist schon ziemlich dramatisch, weil gerade wenn man so ein bisschen auch den sprachlichen Ursprung von den unterschiedlichen Begriffen für Garten verfolgt, steht Garten zunächst mal wirklich für das Eingehegte, für das Umzäunte, vielleicht sogar auch für das ummauerte Eigene. Also es ist schon eine Begrenzung, aber innerhalb dieser Grenzen bist du frei, darfst dich frei bewegen, darfst Selbstwirksamkeit entfalten, darfst dich selbst verwirklichen, darfst dir ein Stück weit nach deinen Vorstellungen so eine Art auch, ja, sagen wir ruhig mal so, heile Welt erschaffen. Und wenn das natürlich durch Regelungen noch einmal eingeschränkt wird, dann finde ich, ist das eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Also ein so von außen durchgeregelter Garten widerspricht eigentlich der Idee des Gartens. Mich würde mal interessieren,
Das ist natürlich das Wesen vom Schrebergarten. Ich meine, du brauchst für jedes Häuschen, das du baust, eine Baubewilligung. Also das ist nicht einfach dies und kannst machen, was du willst.
Ja, vielleicht, verstehe ich deshalb nicht so ganz, was da teilweise abgeht. Aber man muss ja auch nicht alles verstehen. Was mich mal interessieren würde, ist, wir haben ja jetzt schon so deutlich gemacht, was es für ein Reichtum an Gärten gibt und wie wichtig das auch ist. Aber woher kommt das denn nach eurer Meinung? Ich meine, wir reden hier auch Theologie und so. Ich hau mal die These raus. Ich habe den Eindruck, das, was da abgeht in den ganzen Gärten, was da abgeht sogar an den, manchmal empfinde ich das, was jetzt ja in der Stadtplanung ist, so diese vertikalen Gärten, auch zur Abkühlung der Städte für die Zukunft. Also das ist ja wie so eine Art Weltwunder, die hängenden Gärten in Babylon und so. Ich finde irgendwie, wenn man sich das ganze Gärtnern anschaut, wird für mich eine tiefe Sehnsucht deutlich. Und diese tiefe Sehnsucht wäre für einen Theologen natürlich jetzt leicht zu sagen, ist die Sehnsucht nach dem Urgarten in Eden.
Ja, und die Verbundenheit mit der Erde. Also selbst der Celentano hat «Ragazzo la via Gluck», ist schon so ein Lied, wo er die Betonstadt verlässt. Er geht in eine Stadt rein, in eine Betonstadt, und tut sich an das erinnern, was er auf dem Land erlebt hat. Aber ich selbst bin nicht auf dem Land aufgewachsen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass man den Wald sucht, also wenn man geht spazieren, oder die Erde muss berühren, zerstören. Ja, ich weiß nicht, Naturverbundenheit ist schon noch wichtig.
Also, da vielleicht ist es ganz banal, man braucht einfach einen Raum zum Durchschnaufen. Ja. Also das merkt man auch immer in Parks. Also die Analogie ist für mich, es sind ja wie Freiräume, also wenn du jetzt sagst Stadtplanung, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man eben nicht jeden Boden versiegelt und jede Straße irgendwie durch Hochhäuser zur Straße Schlucht macht, sondern dass es Freiräume gibt. Und da kommt mir eher die Analogie in den Sinn. Wir reden ja viel über, was machen wir mit unseren Kirchen, und es hat viele leere Kirchen. Und ich habe eben das Gefühl, da drin liegt eigentlich eine Chance in dem leeren Raum. Also dass Kirchen vielleicht auch so einen Garten in dem Sinn können werden, dass sie eben nicht einfach einen Zweck erfüllen, sondern dass sie einfach mal Räume sind, wo einem aufschnaufen lassen. Und eben das ist ja das, was ich mag an den sogenannten wilden Gärten, dass die nicht einfach einen Zweck haben und quasi bis ins letzte Detail verzweckt sind, sondern dass die sich so ein bisschen selbst überlassen sind und ich dort drin mich auch einfach kann aufhalten. Und das wäre vielleicht etwas, was man auf Gebäude könnte übertragen könnte. Es muss nicht alles gefüllt sein mit Betrieb, sondern vielleicht gibt es einfach, wenn man im Park einfach mal hinsitzen kann und durchschnaufen und nachher wieder ins Büro gehen, ja, könnte das vielleicht für den Kirchenraum auch gelten. Mhm. Und dass dort nicht immer Betrieb ist und man
irgendetwas mit anbauen. Ich habe mich ja richtig begeistert für die Beschleunigungstheorien da von Hartmut Rosa, wie er zeigt, warum wir eine Gesellschaft sind, die also an chronischem Zeitmangel leidet. Und da habe ich einfach dem Urgarten in Eden ein Haar zugefügt. Und ich glaube, die Sehnsucht nach Eden hat einfach damit zu tun, er ist ein Urgarten in dem Sinne, da hat die Zeit noch anders getickt. Und das Interessante finde ich so aus theologischer Perspektive, aus spiritueller Perspektive, es ist ein Ort, wo in erster Linie ja Gott zur Ruhe kommt. Es ist ja diese fantastische Stelle, wo es eben heißt, dass nach 6 Tagen kommt dann dieser heilige Schabbat, dieser 7. Tag, und wo es dann von Gott heißt, da heiligte Gott den Schabbat, und er hat Atem geholt, er hat durchgestauft. Das wird von Gott selbst an dieser Stelle gesagt. Und es scheint so, wenn Gott in der Mitte seiner Kreaturen zur Ruhe kommt, dann finden auch die Kreaturen zur Ruhe. Nun ist ja der Garten durchaus auch was Anstrengendes. Also du hast ja auch gesagt, was man da aufgebaut hat und wenn man das wieder zurückbauen soll und so. Aber ich finde trotzdem, die Uhren in einem Garten ticken wirklich anders. Also einerseits, wenn ich mich persönlich, so ich habe so meine Lieblingsorte und so Gärten, wo ich also wirklich runterfahre und auch Gott in besonderer Weise begegne. Und einerseits...
Was wäre die für die, wo zu los?
Definitiv in den Hügeln der Ardèche haben Freunde von mir ein Anwesen gekauft, und da Das sind diese wunderbaren uralten Steinmauern. Das waren ja alles mal Esskastanienplantagen. Und das ist sehr wild, teilweise aber auch sehr kultiviert. Und das muss bewässert werden. Und ich stelle da eben fest, einerseits, ich kann dort zugleich wie kontemplativ oder auch meditierend sitzen und dem Rauschen nachgehen. Oder wenn der Duft dieser Gärten erinnert mich immer an Heiligen Geist. Also Gartenduft ist für mich wie Heiliger Geist. Andererseits habe ich dort auch schon heftig gearbeitet, also erst vor ein paar Wochen einen ganzen Baum zerlegt mit der Motorsäge, da ging es richtig zur Sache. Aber egal ob Kontemplation oder Arbeit, die Uhr tickt anders. Es ist ein anderes Zeitempfinden für mich im Garten. Und ich habe den Eindruck, dass da bin ich nicht alleine mit dieser Sehnsucht nach einem Ort, wo die Uhr anders tickt, wo die Zeit wie erlöst ist, ja, wo ich die Zeit nicht managen muss, wo sie mir nicht zwischen den Fingern läuft. Und ich stehe auch nicht in einem Wettlauf mit der Zeit, sondern ich darf einfach sein.
Ja, und ein bisschen gesehen, was man gemacht hat, oder? Also das ist ja so ein bisschen Sehnsucht, oder? Ich habe dann den Baum zersägt und am Abend weiss ich, er ist jetzt weg. Und das ist ja bei den Jobs, wo wir so machen oder wo viele Leute heute, ja, wo einfach sehr verbreitet sind, nicht so klar einmal zu sehen am Abend. Man weiss schon, was man gemacht hat, aber
immateriell.
Es ist vielleicht nicht so. Und vielleicht ist es auch ein bisschen eine Sehnsucht nach dem. So nach dem, jetzt habe ich das Beet gejettet und am Abend, auch wenn die Schnecken wiederkommen, es ist immerhin mal geschafft. Übrigens, die Schnecken wären auch ein eigenes Thema.
Es ist aber recht wiederholend. Ich bin meist immer.
Es ist recht wiederholend, ja, das genau. Das haben Gärten so an sich.
Nein, aber auch mit den Jahreszeiten. Aber auch die Arbeit, wir zu Füße, Sisyphus-Arbeit. Also, ich bin mal in einem Château Fougerette. Ist in 20 Minuten gestanden. Wir suchen Leute, die handwerklich ein bisschen unterstützen können. Dafür ist Logis gratis und Essen, also kurzem Logis gratis. Und dann sind wir mitgegangen, ich und dann noch meine Freundin, jetzt meine Frau. Und dann sind wir eben im Garten. Also ich denke, ja, ich muss im Garten unterstützen, ich habe nicht Housekeeping. Also. Und die Brombeersträuche, wir waren 2 Wochen dort, gewesen, wo wir die Vorwoche weggenommen haben. Und zwar wirklich mit Schweiß unter der Sonne, unter der Sommersonne. Die sind nächste Woche sind die Straßen, die Pfäden wieder voll bewuchert gewesen. Ich denke, why, wieso machen wir das?
Ja, ich glaube, der Garten lehrt einem eine gewisse Demut. Das ist schon so. Also, eben gerade das Thema Schnecken zum Beispiel.
Ja.
Wenn man es nicht mit Gift machen will, muss man irgendwie mit denen Lehren auskommen oder so.
Reden kann man ja nicht.
Nein, reden kann man nicht, aber man baut da die schrecklichen Schneckenzäune aus der Lande zusammen, wo man sich ja so die Finger verschneiden kann. Und die passen ja nie zusammen übrigens. Ich weiss nie, wer die erfunden hat. Die passen einfach nie zusammen. Die sollte man ja so zusammenschieben können.
Wie gesagt,
haben die das schon gemacht? Ja, es sind einfach so Platten und dann hat es auf der einen Seite so Kanten runter.
Okay.
Dass die nicht raufkommen sollten.
Okay.
Und die sollte man so schön können zusammenschieben können. Und also von 200, die versuchst, passen 2, höchstens.
Okay.
Höchstens. Und die anderen, also bei mir. Und den Rest hämmert man, beugt man. Und je mehr das Hämmer ist, desto weniger passen. Und irgendwann hast du es gewürgt.
Aber sie sind also wirksam?
Das weiß ich gar nicht. Ich konzentriere mich dann einfach aufs Zusammensetzen. Und mit der Wirksamkeit ist es so, nachher lernst du irgendwie Komposterde mit den nächsten Schneckeneier drin. Also von dem her bringst du auch so. Aber ich glaube, eben, mit denen muss man irgendwie leben. Oder einzeln rausbuxieren. Oder so.
Also ich finde es halt dann, es wird jetzt deutlich auch ein Ort, wo du unheimlich viel über dich selbst, über das Leben lernen kannst und wo du dich auch ausprobieren kannst. Also meine heftigste, intensivste Erfahrung mit Garten war wirklich, dass ich 4 Jahre lang in einer Gärtnerei gearbeitet habe.
Ah, okay, da bist du ein Profi.
Ja!
Jetzt kommst du jetzt kommst du raus.
Muss ja nicht.
Ja, okay, ja.
Das war halt dort, wo ich auch dann später Dozent für systematische Theologie war. Der Urgedanke von dem Gründer war, das wirklich als einen Ort für alternative theologische Ausbildung zu konzipieren, also Alternative zur Universität, ein Ort, wo du lebst und wo du dich auch in weiten Teilen selbst versorgst. Und das war ein riesiger Garten. Und ich habe das über 4 Jahre mitgemacht, was das bedeutet, im Frühling die Bewässerung wieder zu installieren und dran zu bleiben. Und von Unkrautjätten bis dann das tagtägliche Bewässern. Und ich fand aber für mich, der riesige Gewinn war, du kannst dich in einem Garten echt ausprobieren auch. Also du kannst viele Fehler machen, die kannst du dann aber auch wieder korrigieren. Du kannst etwas schaffen, wo du sagst, das hat sich wirklich bewährt. Und du kannst allerdings, ich bin so ein kleiner Perfektionist, ja, und dieses Unkrautjätten, das ist wirklich eine Kunst für sich, ja. Ich habe da zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, das ist so ein Ding an so einem langen Stiel und das ist so ein scharfes Band, das ist dann so wie so ein Halbkreis gebogen und damit greifst du wunderbar unter die erste Erdkruste und entwurzelst damit das Unkraut. Und wenn du das drauf hast, ich sag dir, du bist mega schnell im Unkrautjätten. Und du weißt auch ganz genau, gestern hat's geregnet, heute ist das alles leicht verkrustet. Wenn ich's jetzt mache, hebe ich die Pflänzchen raus und zack, dann zerbröselt das, dann liegen sie an der blanken Sonne, an der Oberfläche und vertrocknen sofort. Ja.
Aber ist es nicht ein bisschen fies gegenüber dem Unkraut? Und wieso nennt man es Unkraut?
Guter Gedanke.
Nein, frage ich nur. Wo ist die Grenze? Also, was ist zulässig, was ist nicht zulässig? Was darf wachsen, was darf nicht wachsen? Du hast vorhin vom Wildgarten geredet, oder?
Ja, das ist ja die Neophyten-Diskussion, oder? So die invasiven Neophyten, die man muss ausreißen. Also ja, sind nicht alle Pflanzen gut. Es gibt gute Pflanzen und böse Pflanzen. Es ist wirklich wie im Leben. Ja.
Aber ist das ursprünglich, also kommt das aus den Klostergärten historisch?
Was, Neophyten?
Nein, nicht Neophyten. Nein. Aber das Pflegen von einem Garten oder zu sagen, wir werden, also das ist es, also sag ich mal, hat sich das dann, ist es dann bekannter geworden? Also neben dem, dass man gebaut hat und so. Aber weißt du, ab wann nennen wir es einen Garten? Wovor er ist einfach, ja, ich muss etwas essen und ich tue den Land beackern, oder? Aber ab wann hat man es einzuhauen?
Also es ist schon so, dass, ich bin da jetzt auch kein Experte, aber was ich über antike Gärten gelesen habe, das reicht ja ganz, ganz weit zurück. Und jetzt gerade, wenn du so in Gebieten bist, wo halt sehr viel Öde und Wildnis und so weiter ist, dann bist du halt darauf angewiesen, dass du ein Gebiet, also wie so eine Art Oase, erschaffen kannst. Und deshalb ist eigentlich so das Urbild des Gartens ist Paradies im Quadrat. Weil in der Mitte hast du das Wasserbecken und vom Wasserbecken gehen dann in dieser Kreuzesachse in einer viereckigen Form ist dann der Garten und durch die vertikale und horizontale Achse wird dann der Garten bewässert. Und nur dadurch kannst du es ja haben. Und dann entwickelt sich das natürlich immer weiter kulturell, dass Gärten dann ja auch zur Darstellung, also die Palastgärten, die Gärten der Könige und der Kaiser. Es ist sicherlich auch die vatikanischen Gärten oder auch der Pfarrgarten. Also das stellt ja schon was her. Dann sind ja dann nicht mehr Nutzgärten, sondern Ziergärten oder dann wirklich, die erfüllen ja dann auch einen anderen Zweck. Ja. Es ist dann allerdings hochspannend, das hat nochmal einen enormen Schub für die ganze kulturelle Entwicklung von Gärten auch gegeben, was die Klöster gemacht haben. Und eine Hildegard von Bingen zum Beispiel, die war ja dann auch überhaupt für Europa sehr wichtig, weil sie angefangen hat und hat mal notiert, dass was die ganzen Kräuter und Heilpflanzen, die ja in ihren Gärten gehabt haben, was die eben machen zur Förderung der Gesundheit. Also ich glaube, das ist eine riesige, auch eine Kulturgeschichte, mhm. die hinter dem, was wir Garten nennen, steckt.
Ja.
Oh nein, habe ich euch jetzt
nicht gewechselt? Nein, ich merke, ja, da kann ich wirklich nicht. Also ich kann mitkommen und ich finde es sehr spannend, aber ich bin dort wirklich, also nicht nur Laie, sondern also ich bin einfach immer der Helfer gewesen, ob es jetzt von meinem Vater oder von, also ich habe einen Kollegen, du hast ja vorhin gesagt, an Winterthur, Schrebergarten, der hat mir angeboten, gesagt, look, ich muss Betonplatten kaufen und ich muss die dort draufsetzen. Ich brauche Hilfe, die sind viel zu schwer. Also bin ich mitgegangen und dann haben wir tatsächlich auch das Reglement vorgenommen, damit wir gewusst haben, weißt, wie viel Abstand musst du mit diesen, weißt du, so die typischen Betonplatten, wie viel Abstand musst du zu den nächsten. Und es war einfach ein riesen Bütz gewesen. Nach 2 Jahren hat er es aufgegeben. der Schrebergard. Also bei mir ist es eher immer eben so die Sisyphus-Arbeit. Also Arbeit, du machst etwas, aber es schaut nicht wirklich viel. Also weißt, man macht es einfach das, genau, aus Freizeitbeschäftigung, aber du machst es ja nicht, um dich selbst zu versorgen, jetzt sage ich mal, in der Stadt. Also vielleicht kommt dann kommen die 5 Tomaten raus, die 6 Auberginen oder 6 Gurken. Und that's it, oder? Mit dem kannst du ja nicht leben.
Das ja, aber die schmücken dann umso besser, obwohl sie in der Migros schöner aussehen. Ja. Und das ist ja das Spannende daran. Und ich glaube, was du vorher so aufgezählt hast in dieser Kulturgeschichte, sind ja die verschiedenen Funktionen von Gärten. Und die kann man ja im Kleinen eigentlich auch finden, oder? Also ist repräsentativ, weil ich zeigen will, was für ein schönes Blumenbeet ich jetzt da vorne habe. Oder ist es eben einfach ein Ort, wo ich so ein bisschen sich selbst überlasse und will auftanken? Oder ist es etwas, wo ich Freude daran habe, dass das eben meine Tomaten sind und meine Gurken und ich die gepflanzt habe? Und das ist irgendwie auch etwas Schönes, wo wir ja in unserer extreme Diversifizierung, wo alles von irgendwo herkommt, halt auch. Also vielleicht sind wir da wieder, ist ein bisschen blöd, das alles zu psychologisieren und auf die Sehnsucht zu schieben. Aber vielleicht schwingt auch da so etwas mit, dass wir halt normalerweise Lebensmittel essen, wo durch 3 Verarbeitungsschritte durchgegangen sind und von irgendwo herkommen und wir den Bezug nicht mehr haben. Und aus dem Gemüse, aus dem eigenen Garten, habe ich den Bezug. Selbst wenn eben der Salat ein bisschen angefressen ist vom Schneck. Was mich wahrscheinlich mega würde stören, wenn ich die auf dem Wochenmarkt kaufe, aber wenn er halt aus dem eigenen Garten kommt, nicht. Und das ist ja irgendwie auch schön. Also vielleicht spielt das schon. Ich glaube, so das Sehnsuchtsmoment eben, jetzt ohne zu fest zu psychologisieren, spielt, glaube ich, so beim Garten schon stark mit, habe ich das Gefühl.
Ja, genau. Aber wir haben ja eben auch schon festgestellt, eben auch andere Momente, also das pädagogische Moment. Also was du als Kind lernen kannst, ganz viele Schulen machen diese wunderbaren Gartenprojekte, weil wir eben merken, der Abstand zwischen der Natur und uns Menschen, wie du gesagt hast, woher kommen eigentlich die Lebensmittel? Ah ja, die wachsen und was braucht das und so weiter und so fort. Und wann muss ich das in Ruhe lassen? Und wann ist es aber auch wichtig, dass ich dahin? Gerade in der Diskussion, die wir ja zurzeit führen, dass wir merken, diese Ökokatastrophe hat auch damit zu tun, dass wir Kultur, der Mensch macht Kultur, er kultiviert, er beherrscht die Natur. Das merken wir, müssen wir nachjustieren. Ich finde, dieses Gärtnern könnte uns, finde ich, einen tollen Ort, eine tolle Gelegenheit, beides miteinander wieder zu verbinden. Also die Natur nur sich selbst überlassen, das wär natürlich auch nicht richtig. Also es passieren ja auch viele schreckliche Dinge in der Natur. Sie hat ja eine Abgründigkeit, wenn wir sie ihr einfach selber überlassen. Aber es ist eben ein Kultivieren, was nicht diese Naturbemächtigung, diese Naturüberwältigung und Vergewaltigung, am Ende sogar die Ausbeutung bedeutet. Also es wäre für mich einerseits ein riesen pädagogischer oder auch ein soziologischer Nutzen und dann natürlich jetzt auch das Ästhetische, das Empfinden, das Psychologisieren, also der psychische Nutzen auf jeden Fall.
Ja, und dann sind wir schon auch wieder bei der Funktion, also gerade wenn man es im urbanen Raum sieht, oder? Also die vertikale Gärten, die du angesprochen hast, das sind ja wirklich ganz innovative und wichtige Projekte, also nicht zur Kühlung von den Räumen, von diesen zugeteerten Räumen, das einerseits, aber das andere ist ja auch, also da hat man ja viel gelernt, also du kannst ja auch, es gibt ja gute und schlechte Gärten, oder? Also die Steingärten, die irgendwie die ganze Biodiversität killen und keine Insekten anziehen. Oder ob du mitten in der Stadt kannst, eben das Phänomen von der Stadtbienen und so, da könnte man ja eigentlich ganz viel erreichen, wenn man das bewusst pusht. Also das ist ja so die Funktion von der Gärten, gerade im urbanen Raum, die ist, also so viel ich weiß, wirklich nicht zu unterschätzen. Also das haben wir noch viel zu wenig und ich habe das Gefühl, dass Verdichtung ist ja das große Zauberwort in der Städteplanung. Aber gerade wenn man das macht, muss man wahrscheinlich stark auch über Gärten nachdenken, ob die jetzt horizontal sind oder vertikal.
Ja, und ich würde das eben gern verbinden, weil so Leute, die jetzt allzu sehr und ja, Eden und es gab mal ein Paradies und da war alles in Ordnung und da ist keiner Fliege was zu leide. Also diese völlig überzogene, krasse Paradiesvorstellung, so nach dem Motto, da fliegt dir auch alles liegend in den Mund und du wirst da automatisch ernährt. Dem muss man halt ganz, ganz viel entgegenhalten, finde ich, auch von der Bibel und von der Theologie herkommt. Und ganz wichtig, hast du mich jetzt drauf gebracht, am Ende ist es nicht mehr so der Urgarten in Eden. Die große Geschichte, die die Bibel erzählt, endet mit einer Stadt. Und ich wette, in dieser Stadt gibt's ganz viele Parks und tollste Gärten und in allen Variationen. Finde ich übrigens sowieso interessant, wofür wir ja heute den Begriff Garten gebrauchen. Also Hochseilgarten, Alpengarten, Klettergarten. Wir haben den Solargarten. Also wenn man da mal die Fülle der ganzen Begriffe, wo wir Garten dranhängen, nimmt, finde ich auch sehr, sehr vielsagend. Ich habe so den Eindruck, Garten steht insgesamt so für eine Wirklichkeit, etwas sehr Schönes auch. Für jeden Menschen, unter jedweden Umständen, gibt es diesen besonderen, diesen heiligen, diesen eingegrenzten, auch intimen Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich erholen kannst, wo du dich ausprobieren kannst. Und das finde ich so stark an dieser ganzen Pluralität dieser Gartenlandschaft, die wir heute haben.
Und mich würde es noch interessieren, vielleicht noch so ein bisschen abschließend, der Felix ist ja Stadtzürcher, oder? Und du hast sicher auch Lieblingsgärten. Weil ich bin erst seit 7 Jahren in Zürich und gewisse Gärten habe ich entdeckt. Aber hast du einen Lieblingsgarten in Zürich?
Also der alte botanische Garten finde ich sehr schön. Also beim Schanzengraben. Und einfach noch ein Gedanke, wo jetzt kommst, wo du gesagt hast, so die ganze Individualität vom Garten, das ist schön und gut, das stimmt. Aber ich glaube, es ist schön, oder wie, was ich vorher gesagt habe, die Biodiversität, oder? Also es macht ja gleich einen Unterschied. Wollte ich jetzt einfach meinen Rasen, wo schön Rasen ist, englischer Rasen, was glaube wirklich
mit dem Roboter,
wo man recht oft, ja, wo oder sage ich bewusst, ich habe eine Magerwiese, wo Nahrung gibt einfach sich Insekten können aufhalten drin und so. Das ist ja eigentlich auch noch schön, wenn quasi mein Gärtli ich mir zumindest kann einbilden, es hat noch irgendeinen Sinn über mich raus. Mhm. Und das wäre jetzt nicht gerade der paradiesische Garten, aber das wäre schon mein Garten. Also wo ich mich zwar kann verwirklichen und mein Gemüse ziehen, wenn ich will, aber es hat auch Orte, wo so im guten Sinn sich selber überlassen sind und eben der Sinn über mich rausgeht. Also das wäre so der ideale Garten.
Verbunden nach aussen. Ist es im Botanischen Garten so?
Das wüsste ich jetzt nicht. also ich nehme es an, also ich meine, das ist ja, ich glaube, das ist schon, also hat man viel erklärt. Also ich glaube, so die krass repräsentative Gärten. Oder eben, ich meine, der Friedhof Silfeld ist ja eigentlich auch ein Garten. Mhm. Also dort halte ich mich sehr gerne auf. Und dort finde ich wirklich spannend, was in letzter Zeit passiert ist. Also da muss man nur schauen, wie lange das Gras stehen bleibt. Und auch ganz bewusst eben Magerwiese kann man ja nicht kultivieren, eben gerade nicht. Aber also dort ist viel passiert und ich habe das Gefühl, das ist schon ein Umdenken, dass man nicht einfach
so ein bisschen grober.
Oder einfach offener, mehr an wirklich die Natur denkt, statt einfach uniform und Hauptsache.
So wie es für uns stimmt. Nur Menschen. Also
ästhetisch. Oder ordentlich. Ordentlich. Ja, also ästhetisch finde ich es ja. Ich finde ja so zweigeschnittene Sträucher und so nicht wirklich ästhetisch. Vielleicht wäre es spannend zu überlegen, ob sich die Ästhetik sogar verändert hat. Ob man jetzt irgendwie wieder dort sind, wo man das Wilde ästhetischer findet als
Also erlaubt, so feingeschnitten nur auf dem Schuttfeld, oder? Felix, und Wimbledon. Sonst?
Nein.
Ja, gut, ich bin mich auch auf dem Fußballplatz gewöhnt, dass es das Schlaglöcher
okay, drin gibt. Ich finde einfach,
meine technischen Fähigkeiten sind zu hoch, dass
das ist kein egal. Problem ist. Ja. Okay, ne?
Ich muss mir den Ball einfach, halt in der Luft behalten.
Ich finde in der Diskussion, das Maß macht's. Also ich glaube, unsere Welt verträgt ganz viele Gärten. Aber wenn eben sich dann so Steingärten oder was einfach aus bestimmten, keine Ahnung, Gründen durchsetzt, dann wird's halt problematisch. Und ich finde, das können wir jetzt gar nicht mehr weiter diskutieren, aber bei mir hat sich das ästhetisch oder das Erleben von Garten auch verändert. Weil neben den Gärten, die ich wirklich beschaulich finde und wo so eine Anmutung entsteht, wo ich irgendwie direkt den Eindruck habe, hier bin ich bei mir und bei Gott, bin ich eben auch unheimlich gerne, ich weiß gar nicht, ob man es als Garten bezeichnen kann, aber Friedhof. Friedhof ist in gewisser Weise auch ein Garten und das finde ich eben auch sensationell. Die gesellschaftliche, spirituelle Funktion des Friedhofes. Und jetzt müssen wir natürlich reden über Jesus im Garten Gethsemane, dass er in einem Garten gekreuzigt worden ist und dass er aber auch in einem Garten auferstanden ist und dass wir am Ende sagen, am Anfang war es der Gärtner, Gott als Gärtner und am Ende der Story letzten Endes auch. Und das erklärt mir es auch so ein bisschen. Wir brauchen wirklich also es wäre schlimm, wenn die ganze Welt ein Friedhof wäre. Natürlich, überhaupt nicht. Aber es braucht definitiv auch diese Art von Garten in unserer Welt, weil das sind Orte des Trauerns, des Schmerzes, da stellst du dich deiner Vergänglichkeit. Finde ich auch hochinteressant, dass Gärten auch diesen Aspekt transportieren können heute.
Ja, und das finde ich eine schöne Entwicklung, dass die sich geöffnet haben. Also gerade die Städte, wo das auch erholt. Es gibt manchmal Friktionen und ist dann nicht so, oder gerade Zielfeld war ja eine grosse Diskussion, auch im Zusammenhang mit dem Lockdown und so, dass dort zu viele Leute hatten, dass sich Dauernde gestört haben und so. Aber ich finde eigentlich das etwas ganz Schönes, dass auch in einem Friedhof, natürlich mit dem nötigen Respekt und der nötigen Rücksicht, viel kann passieren und für viel Platz hat. Also dass Familien mit kleinen Kindern können dort sich aufhalten, den Freiraum geniessen, dass aber auch die Trauer den Raum hat. Das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes, also erlebe ich so, dass das stark geöffnet worden ist. Und das ist ja auch auf dem Land, oder die alten Friedhöfe, wo nah um Kiel herum waren, dort ist ja das Gleiche. Dort läuft die Tauffamilie durch, dort läuft das Hochzeitspaar durch, dort läuft aber auch die Eltern durch, die ihr Kind verloren haben. Ja. Dort laufen die Enkel durch, oder die Enkelinnen, die die Großmutter verloren haben. Also das ist ja auch alles präsent. Und wenn das gelingt, auch in diesen säkularisierten Friedhöfen, die ja städtisch sind, wenn das gelingt, so die Vielfalt oder eben das ganze Leben samt Tod zusammenzubringen, finde ich es eigentlich etwas sehr Schönes. Und dann wäre es ein schöner Garten.
Ja, und ich denke, also wir haben jetzt verschiedene Themen beackert, das war sehr fruchtbar. Und du hast noch sicher auch Blogserie, die wird kommen zum Thema, oder? Oder? Du
willst anteasern. Ja, ich überlege zurzeit wirklich an einer Theologie und Spiritualität des Gartens, um diesen unterschiedlichen Aspekten, die wir heute angerissen haben, nachzugehen und um einfach auch der Vielfalt der Gärten nachzugehen. Wir haben Vergnügungsparks, das sind ja eigentlich auch Gärten, teilweise mit Plastikblumen, ja. Finde ich irgendwie ganz krass, bis hin zu wildesten Gärten, die du dir selber überlassen musst. Und das fände ich mal eine spannende Sache. Also ich vermute, da wird in den nächsten Monaten was kommen. Ja.
Und ich muss, glaube ich, noch das Korrigendum setzen. Ich glaube nicht, dass es, und zwar als Versöhnliches, ich glaube nicht, dass es irgendwie mit Schützengraben zu tun hat im Garten, sondern ich glaube, die haben einfach bivakiert. Okay, also es ist einfach ums Übernachten gegangen. Es ist einfach, dass wir das noch.
Okay, versorglicher Abschluss.
Ja, genau.
Ja gut, das Wochenende ist, glaube ich, mit Regen also angesagt. Das heisst, ich weiß nicht, ob ihr jetzt in euren Gärten arbeitet.
Das ist ja gut zum Unkraut rausnehmen.
Genau, ja, haben wir jetzt erfahren gehabt. Ja, können wir abschließen, oder?
Gutes Gärtnern an euch allen. Ja,
ciao zusammen.
Ciao miteinander. Ciao.
RefLab.